Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Liebe Bayern, wenn wir Österreicher wen als Biefke bezeichnen, dann ist damit nicht der Bayer gemeint, sondern das ist halt der Preis.
Das ist sehr schön von euch, muss ich sagen. Und ich denke da auch immer gern zurück an Bruno Kreisky, der ja gesagt hat, wenn er in Schärding die über die Grenze fährt, dann ist er noch nicht wirklich in Deutschland, sondern erst einmal in Bayern. Das, so wollen wir das hören.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und habidere. Willkommen zurück. Neues Jahr, neue Folge von Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel und mit mir, Johannes Munzinger. So, und jetzt wird einmal ein anderer Ton angeschlagen, jetzt wird einmal Tacheles geredet. Jetzt ist das Fest der Liebe vorbei. Schluss mit Starterzeit, Schluss mit Besinnlichkeit. Heute geht's um Hass und um Feindschaft, weil heute reden wir über die Preisen. Und ich fange gleich mal mit der Anschuldigung an, Herr Dr. Leubel. Sie sind jetzt der Angeklagte. Sie rühmen sich ja immer so, dass Sie Träger der bayerischen Sprachwurzel sind, dass Sie Standarddeutsch nur unter Zwang und auch dann nur mit Mühen sprechen. Ist Ihre Weigerung, Schriftdeutsch zu sprechen, nicht ein Akt der Aufmüpfigkeit gegen die Norddeutschen? Oder ganz gerade herausgefragt, Herr Dr. Leubel, sind Sie ein Preisenhasser?
Also ich weiß nicht, Herr Munzinger, haben Sie zwei Anden gegessen über die Feiertage oder wo kommt jetzt diese Aggressivität da eigentlich her? Sie müssen Ihr Leber einmal ein wenig entlasten, glaube ich, in den nächsten Tage.
Weichen Sie meiner Frage nicht aus.
Also ein Preisenhasser bin ich ganz sicher nicht, aber ich bin halt ein Bayern-Liebhaber und ich weiß natürlich aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, dass Bayerisch einfach gescheit macht. Gell? Weil es ist erwiesen durch Sprachforschung, dass sie die bayerischen Native Speaker viel leichter lernen.
Die Native Speaker?
Ja, die Native Speaker, ich komme gleich drauf, warum, dass sie die viel leichter lernen, Englisch zu lernen oder auch Französisch zu lernen. Und im Englischen gibt es ja diesen ganz besonderen Fall, dass gerade die Oberpfälzer oder die jetzt, sagen wir mal, im Wald drin, die schon über der Sprachgrenze zum Mittelbayerischen liegen und schon Nordbayerisch reden, die haben doch dieses O schon drin, wo man zum Beispiel halt diesen bösen Witz halt hat, wie bringst du einen Oberpfälzer zum Bellen, indem man sagt Freibier und dann heißt es wow, wow. Und da macht man sich jetzt halt bei uns ein bisschen lustig, aber in der Tatsache, in England gilt ja diese O-Aussprache als besonders vornehm und besonders englisch. Und deswegen können von allen Deutschen am besten die Oberpfälzer Englisch lernen. Und das ist mir natürlich bewusst, deswegen mache ich meinen Anteil daran, dass ich das Bayerische erholt. Und das ist also ganz rein bayerische Sichtweise. Da spielt es jetzt nicht ein Preußenhass oder so wieder, weil man einbeite. Ich bin zwar die letzten Wochen wieder was anderes belehrt worden, aber ich bete mir ein, dass ich auch Hochdeutsch reden kann. Beziehungsweise besser gesagt, ich kann Schriftdeutsch reden. Hochdeutsch kann ich eigentlich nicht, weil das ist ja die nordische Aussprache und so. Aber Schriftdeutsch geht einigermaßen und Englisch, Amerikanisch geht auch einigermaßen.
Das Gegenteil, Sie sagen kein Preußenhasser, Sie verschließen sich nicht vor dem anderen, sondern das Sprechen des Dialekts ist ein nach außen getragenes Zeichen Ihrer Weltmännigkeit.
Ja, und eine gewisse Distanz schaut aber nicht gegenüber Norden, das habe ich schon.
Ja, liebe Leute, wir haben es ja jetzt schon vorgespielt sozusagen. Heute geht's um den Erzfeind der Bayern, die Preußen, beziehungsweise es geht darum, woher kommt dieses Nord-Süd-Gefälle, diese Abneigung zwischen den, ja, nennen wir es mal Volksgruppen? Wo hat es seine Wurzel? Wie schaut's heute damit aus? Und also ich finde es als Österreicher ja recht lustig eigentlich, weil es ist so eine richtig perfekte Einteilung in Schwarz und Weiß, in Feuer und Eis, in oben der steife, nüchterne, im doppelten Wortsinn nämlich nicht besoffen und ein bisschen fad, wie wir Österreicher sagen, der Norddeutsche, halt der Preis oder wie wir sagen, der Biefke.
und im Süden die etwas dumpfen, aber dafür lebensfrohen und oft besoffenen und irgendwie lockeren Bayern. Und jetzt meine Kernfrage, woher kommt dieser Gegensatz? Wie alt ist der schon? Das kommt ja nur aus einer Zeit, da ist ja von Bayern und Preußen noch überhaupt keine Rede.
Jein, würde ich mal sagen. Also er ist relativ jung und so die ersten, dass sie das wirklich festmachen lässt und auch schriftlich vorliegt, das passiert eigentlich im 18. Jahrhundert. Und das ist natürlich auch die Zeit, wo diese zwei Systeme, weil es gibt ja ein norddeutsches System, gibt schon ein süddeutsches System, da ist das Herausragende halt die Religion. Im Norden ist man protestantisch, im Süden ist man katholisch, mit Ausnahme natürlich, aber halt überwiegend. Aber daraus und aus dem Brauchtum heraus und natürlich auch aus der Sprache heraus resultiert dieser Gegensatz. Vorher waren ja gerade die Verbindungen jetzt auch nicht weniger eng wie später. Gerade weil wir bei der Sprache sind, muss man ja wissen, es wird jeder Norddeutsche abstreiten, aber diese Hochsprache, die man im Norden gern spricht, zum Beispiel in Hannover, da ist ja das Plattdeutsch völlig verschwunden, gell? Die kennen gar nichts anderes mehr und die glauben ja von sich, dass dieses ganz bereinigte, das schönste, klarste Hochdeutsch sprechen.
Wo ich ja immer dazwischen grätschen muss und sagen muss, Moment einmal, Hochdeutsch ist immer nur eine geografische Angabe, genau. Und wird immer nur im Süden gesprochen.
Jawohl. Und da bin ich bei dem, was Sie eigentlich meinen, dass diese Hochsprache ja tatsächlich aus den ersten deutschen Büchern kommt, die in Augsburg und in Nürnberg gedruckt worden sind. Und dieses erste Hochdeutsch ist tatsächlich eine stark süddeutsch eingefärbte Hochsprache, die dann quasi der Luther übernimmt, aber Luther halt dann schon diesen norddeutschen Zungenschlag einbringt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da sind diese Verbindungen noch ganz stark da. Und sprachlich muss man schon aus bayerischem Interesse festhalten, dass das Hochdeutsche kommt von uns. Also die Schriftsprache ist eine süddeutsche Erfindung und wir haben ja sogar, auch das muss man immer wieder mal festhalten, wir Bayern herrschen immerhin 50 Jahre über das Kerngebiet von Preußen, nämlich die Mark Brandenburg, die der bayerische Kaiser, der Ludwig der Bayer, für sich erwirbt und auch noch an seinen Sohn weitergibt, der heißt deswegen Ludwig der Brandenburger. Da holt man uns fest und dann sozusagen heute sind ja große Teile von Preußen verschwunden, weil es Teile von Polen sind oder sonst irgendwas. Heute sagt man ja, also das Rheinland, das Ruhrgebiet und so, das ist schon relativ preußisch, das Ganze.
Da ist schließlich Borussia Dortmund.
Genau, ja genau. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, das sind auch Unterdrückte und Eroberte, die werden im Anfang vom 19. Jahrhundert kommen, die zu Preußen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Kerngebiet von Nordrhein-Westfalen ist das frühere Hochstift Erzbistum Köln. Und über das Erzbistum Köln herrschen 200 Jahre Bayern, nämlich die Wittelsbacher, als Erzbischöfe, und das ist ja nicht erblich oder so, das muss quasi dann zusammenbringen, dass du immer wieder einen hinbringst. Und das haben wir deswegen geschafft, weil wir halt so wirtschaftsstark waren und das Domkapitel immer bestechen haben können, ausreichend. Aber 200 Jahre sind da Bayern vorn dran.
Und was für eine Leistung.
Und prägen kulturell das Land. Also die schönsten Kirchen, gut, vielleicht einmal abgesehen vom Kölner Dom, schau, aber die schönsten Kirchen sind die Barockkirchen, die der bayerische Wittelsbacher Clemens August im 18. Jahrhundert aufführen hat lassen.
Haben sie am Anfang so einen guten Job gemacht, dass sie sich nicht als Preußenfeind darstellen und jetzt schleicht sich schon wieder die Preußenfeindlichkeit ein, die Kirchen sind kreislig da oben. Und was ich gleich beobachte, ist dieses Wir. Und da komme ich zu einem Punkt, der mir wichtig ist, nämlich ich finde das sehr spannend, weil im Norden gibt es die Stereotypen über den Süden seit der Aufklärungszeit. Wir haben ja damals geredet, wie wir über die Geschichte des bayerischen Biers geredet haben, da hat es ja diesen Herrn Nikolai gegeben.
Ganz ein übler Typ. Ey.
Da können wir uns gleich noch mehr verzeihen, hoffentlich. Aber der hat ja eine Reise nach Bayern gemacht und hat einen Reisebericht geschrieben. Mhm. Und der klingt so wie abgeschrieben aus dem Stereotypenbuch, nämlich ja, lustig Hans, aber blöd Hans auch und Zufer sind es meistens und Knädelfressens. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Aber ich merke, wie diese Stereotypen so schön ist, weil in Bayern sagt man, wir sind wir. Mhm. Aber das funktioniert ja nur, wenn es nicht nur ein mir gibt, sondern auch die anderen. Mhm. Und es ist alles so schön gefestigt und es gefühlt seit Jahrhunderten unverrückbar, wie diese beiden Gruppen Deutscher sich gegenseitig sehen.
Ja, also ich habe jetzt nur historische Fakten sozusagen verkündet, aber Sie haben natürlich in einer Richtung recht. Sie haben da das Stichwort schon genannt mit dem Mir san mir, das ja tatsächlich aus einem massiven bayerischen Minderwertigkeitskomplex herauskommt. Und Sie haben das natürlich bewusst in Ihrer klugen Art bei mir auch herbeigeführt, weil Sie jetzt schon einmal mit den Vorurteile sozusagen der anderen Seite gekommen sind und mich in die Verteidigungshaltung natürlich gebracht
haben. Sie sind immer noch auf der Anklagebank schließlich. Sie müssten jetzt ins Kreuzverhör genommen werden.
Ja, also so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Aber das mit dem Mir san mir ist ja auch eine ganz interessante Sache. Ich bin dem einmal nachgegangen, wo das eigentlich herkommt. Ich habe es nicht hundertprozentig lösen können. Es gibt eine Wurzel, die geht nach Österreich, nämlich in eines der Habsburger Leibregimenter, die so als Schlachtgesang und so dieses Mir san mir auch gehabt haben. Aber wenn, dann war das nur entfernt eine Quelle für das bayerische Mir san mir. Ein Zeitzeuge, der Professor Hufnagel, Kollege Gott hab ihn selig, ist der Geschichte auch nachgegangen und der hat gesagt, das ist in seinem Umfeld entstanden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ja sehr viele Vertriebene nach München gekommen sind, aber auch sehr viele Preisen. Und da ist diese bayerische Verteidigungshaltung dann hochgefahren worden und so der Kernsatz war, wir sind wir, was möcht's denn überhaupt? Weil die halt gesagt haben, ja, wir haben halt die höhere Bildung und was bei uns war, die vielen Städte und wirtschaftlich überlegen und bla bla bla. Und da wollte der Bayer jetzt nicht ausführlich argumentieren, sondern hat halt dann gesagt, wir sind wir und aus.
Also lange Zeit, also Frotzeleien gab es, die Stereotypen haben sich schon lange ausgebildet gehabt. Wir haben ja letzte Folgen über den Kini Ludwig, den armen Kerl, gesprochen. Und da ist er drum gegangen, um einen ja nicht unbedeutenden Krieg, wo ja Bayern gegen Preußen gekämpft haben. Mhm. Wir sind im Jahr 1866. Kann man sagen, das ist der Zeitpunkt, wo die spöttische Abneigung untereinander wirklich in Hass umschlägt, in Feindschaft zwischen Preußen und Bayern?
Ja, ich würde mal sagen, in der Vorstufe vielleicht. Das 1866 war eine relativ kurze Episode, wo dann auch die Zahl der Gefallenen jetzt im Vergleich zu den späteren Kriegen nicht so groß war. Und wo die Auswirkungen, sage ich einmal, auf die Bevölkerung jetzt noch nicht unmittelbar so groß waren. Fürs Herrscherhaus gilt es natürlich schon, die Wittelsbacher fassen ihre Antipathie gegenüber den Hohenzollern, weil man ja, was die Außenpolitik betrifft, im Kriegsfall muss man ja das bayerische Heer dem preußischen unterstellen.
Nach der Niederlage 1866.
Wir haben da ein ganz interessantes Stück bei uns im Museum. Das ist eine irre Sache vom Kammerherrn, vom Kaiser Wilhelm II. Der hat eine Ordensspange gehabt. Normal hat man ja die Ordensspange links so über dem Militärdarschall dran. Und der hat eine Ordensspange gehabt, der hat schräg dran müssen, weil die so lang war und so viele Orden gehabt hat. Und da sind von alle deutschen Länder und auch von den Nachbarstaaten sind da die Verdienstorden dran, weil der war halt so wichtig, weil der die Termine halt gemacht hat. Gell? Und wenn er irgendein Fürsten einen Termin beim Kaiser vermittelt hat, dann haben die ihm die einen Orden hingeknallt. Alles ist dabei, aber was ist nicht dabei?
Der Bayerische Verdienstorden.
Der Bayerische Verdienstorden. Weil die Wittelsbacher haben die überhaupt kein Interesse gehabt, dass sie nach Berlin fahren und mit dem Wilhelm verhandeln. Die sind da nicht hingefahren. Und da sieht man, da ist der Hass dann wirklich da, die hassen sie. Der Ludwig II. Will den preußischen Kurfürsten, den preußischen Thronfolger kidnappen lassen und einspüren. Und der preußische Thronfolger will Bayern aufkaufen und die Bayern versklaven und maisbietend verscherbeln dann.
Kann man durchaus jetzt schon von richtiger Feindseligkeit sprechen, oder?
Das ist feindselig. Bei den normalen Leuten, da hat es, wenn ich jetzt gerade sage, ein niederbayerischer Bauer hat in der Regel zu dem Zeitpunkt an Bayern, an Preußen noch nicht gesehen. Für den ist das fremdtümlichste Element wahrscheinlich ein Landrichter oder so oder Beamter, der aus München kommt oder so.
Der auch kein richtiges Niederbayerisch kann.
Ja, genau.
Ich darf gerne nur mal kurz im Jahr 1866 bleiben, nämlich Sie wissen ja, wie wir Österreicher zum Preußen sagen.
Ja, Piefke oder besser gesagt Piefke.
Genau, Sie sprechen es richtig aus, weil wir sprechen natürlich Fremdwörter richtiger aus als die Sprachen, wo es herkommt. Mhm. Und wissen Sie, woher der Ausdruck Piefke kommt?
Ich habe sowas Dunkles im Hinterkopf, aber Sie werden es mir gleich sagen, ja, richtigerweise.
Sie schätzen richtig. Und zwar Schlacht von Königgrätz, natürlich eine der großen Nationalschanden von Österreich. Das österreichische Heer unter Feldherr Benedek vernichtend geschlagen von den Preußen. Und danach ist ein Marsch komponiert worden. Der Königgrätzer Marsch, man kennt ihn, also das Österreicher möchte gar nicht weitersummen, weil. Und komponiert hat den ein gewisser Militärmusiker mit dem Namen Johann Gottfried Piefke, falsch ausgesprochen natürlich.
Das ist eine Sensation, das finde ich super.
Und so haben wir unser eigenes Wort für einen Preisen gefunden, nämlich der Piefke. Und das möchte ich auch klarstellen, liebe Bayern, wenn wir Österreicher wen als Piefke bezeichnen, dann ist damit nicht der Bayer gemeint, sondern das ist halt der Preis.
Das ist sehr schön von euch, muss ich sagen. Und ich denke da auch immer gern zurück an Bruno Kreisky, der ja gesagt hat, wenn er in Schärding die über die Grenze fährt, dann ist er noch nicht wirklich in Deutschland, sondern erst einmal in Bayern. So wollen wir das hören.
Nur eine kleine Anekdote, die vielleicht einmal schön illustriert, wie unterschiedlich die Monarchen in Österreich und Bayern waren. Wir haben ja letztens gehört, wie Ludwig II. So zu sprechen pflegte, nämlich, oh, Sonne meines Lebens, so göttlicher, nie wieder werde ich ein schrecklicher Ödes und so weiter und so weiter. Vom Franz Josef, vom Kaiser, ist berichtet, wie sie ihm gesagt haben, ja, wir haben in Königgrätz ganz schön auf die Mützen gekriegt, so wie dann nur gesagt haben, Benedikt, der Trottel.
An dieser Gelassenheit hat aber sicher seinen Anteil, dass der Franz Josef zum zweiten Frühstück immer ein Quartel Spatenbräu drungen hat.
Jetzt kommen wir zur richtigen Schmach der Bayern, nämlich, also nicht nur haben sie den Krieg verloren 1866, sondern ein paar Jahre später gibt es einen preußischen Kaiser auf einmal. Wie war das für Sie, also für Ihre Vorfahren?
Das weiß ich nicht so genau, muss ich sagen. Aber ich kann es so auf Bayern vielleicht ein wenig auffächern. Zunächst muss man ja sagen, dass auch wenn man von oben nach unten geht, für den König, für den Ludwig war es natürlich eine Katastrophe. Auf Seiten der Preußen gegen die Franzosen, mit denen er sich ja innigst verbunden gefühlt hat, gerade mit Ludwig dem 14.
Erzfreund damals Erzfreund. Der Bayern, möchte man halt auch nicht mehr
genau,
glauben.
Genau. Also insofern war das schon ein Wahnsinn. Eigentlich. Und dann gewinnt man aber auf Seiten der Preußen gegen Frankreich. Und was ist die Konsequenz, dass ein deutsches Reich gegründet wird? Eigentlich ist das ein preußisches Reich, weil die alles dominieren. Das Preußen ist ja unwahrscheinlich mächtig. Also wird dieses preußische Reich gegründet und Bayern muss da rein. Und jetzt wird, eigentlich war das vorher schon so nach dem 66er Krieg, aber es wird jetzt halt offenbar, dass man seine Selbstständigkeit eingebüßt hat.
Ist das der Ursprung, der Keim des Minderwertigkeitskomplexes vielleicht?
Ja, schon auch mit. Andere Sachen, glaube ich, sind entscheidender. Aber für den staatlichen Apparat ist es natürlich schon eine harte Geschichte, dass jetzt wegen viele Sachen halt, dass einfach viele Sachen und gerade die entscheidenden Außenpolitik etc. in Berlin entschieden werden und nimmer in München. Dann gibt's aber auch, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, die Seite des Volkes. Und da waren natürlich ganz viele bayerische Soldaten jetzt einmal Kontakt zu den eigentlichen Preußen gekriegt. Und da hat man halt festgestellt, mei, so schlimm sind die jetzt auch nicht. Und umgekehrt hat man das auch festgestellt. Und man hat bei da zum Beispiel festgestellt, dass die Bayern mit außerordentlicher Kampfeskraft und mit Mut da bei diesen verschiedenen Schlachten da aufgetaucht sind. Also da werden von beiden Seiten werden so Vorurteile eigentlich abgebaut. Der Militarismus, muss man jetzt auch sagen, hat bei uns in Bayern schon eine gewisse Tradition. Wir haben ja zu Zeiten Napoleons für jeden Feldzug vor allem 30.000 Soldaten stellen müssen. Und da gibt's eigentlich eine sehr schöne Episode. Am Schluss von Napoleons Zeit haben wir ja wieder mal im richtigen Moment die Kurven kratzt und die Seiten gewechselt. Und da ist aus dem Aufgebot des Kaisers, sind die bayerischen Truppen, haben sie ausgesondert und sind aber mit Ehrenstellung und mit Ehrensalut von den Franzosen verabschiedet worden. Und das sind so die großen Momente. Wir haben ja nicht so viele große Momente in der bayerischen Militärgeschichte, aber die das war so einer, deswegen habe ich es erzählt. Und in 1871 haben wir ja in Sedan und so mit die großen Schlachten geschlagen. Und
unter preußischer Führung?
Unter preußischer Führung, wobei man auch da wieder sagen muss, man darf diese Bilder nicht über alles stülpen. Wenn man dann in die Zeit des Ersten Weltkriegs schaut, gibt es zwei Heeresgruppen, die Heeresgruppe Nord und die Heeresgruppe Süd. Die Heeresgruppe Süd operiert in Frankreich drüben, steht unter dem Oberbefehl vom bayerischen Kronprinzen Ruprecht. Und die Heeresgruppe Nord operiert in Russland und die steht unter dem Oberbefehl vom Prinzen Leopold von Bayern. Also wo man dann auch so sieht, also wenn es um Verantwortung gegangen ist, sind die Preise oftmals mal die Leute ausgegangen und man hat dann die führenden Köpfe seltsamerweise in Bayern gefunden, aber wobei es nicht seltsamerweise ist, sondern weil man halt mir auch schaut, diese militärische Tradition. Also,
so wie Sie jetzt reden, das klingt ja noch am durchaus harmonischen Miteinander von Preußen und Bayern. Ich hätte jetzt erwartet, Sie verzeihen mir da, wie hier die Animositäten wächst und wie man sie richtig zu hassen lernt.
Ja, also eigentlich ist jetzt das, Sie haben es ja vorher angedeutet mit Nikolai und so, diese Stereotypen und Vorurteile, die sind ja vorwiegend von dieser aufklärerischen Literatur, gingen die aus und das sind die Norddeutschen immer Protestanten und die haut's zum Beispiel regelrecht um, wenn die eine Fronleichnamsprozession singen. Also das ist für die der Aberglaube, der perfekt nach außen getragene Aberglaube, weil sowas gibt's ja im Protestantismus ja, und nicht.
Vielleicht auch diese protestantische, ich nenne es mal Biederkeit im Vergleich zum doch eher ausschweifenden, ja, zum Beispiel Alkoholkonsum, ja, des Bayern. Das muss ja durch den ich nehme es mir jetzt raus, ich muss jetzt einen Witz verzeihen, der, ich finde, die Stereotypen aus bayerischer Sicht natürlich spöttisch auf die Preußen gemünzt gut zusammenfasst. Hofbräuhaus, mal zugeht, wie es halt immer zugeht, voll mit Touristen. Aber da ist ein Platz an einem Tisch frei und der Preis kommt rein. Und wo sitzt er sich hin? Genau neben den Bayern. Da sitzt er, hat einen Schnauzer, hat seine Lederhosen an, sitzt vor einem Krug Bier und...
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin-Komplex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin-Komplex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Dickmürrisch huckt er da und sauft eine. Ja, und der Preis sitzt sie hin, stocksteif im Anzug, isst fein mit Gabel und Messer natürlich nur eine Weißwurst, Nachmittag, und schaut sich das Treiben an und wird immer entsetzt von dieser Orgie, die sie da abspielt, und sagt dann irgendwann zu seinem Nebenmann, also wissen Sie, bei uns im Norden trinken die Leute ja nur, wenn sie durstig sind. Und der Bayer schaut nach und sagt nur,
ja, wie's Vieh. Also schau, ein böser Witz, aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Themenbereich, wo sie schau, der Konflikt sozusagen formiert, weil die Folge von diesem 1871 Deutschen Reich ist halt, dass viele Vertreter der preußischen Wirtschaft nach Bayern kämen. Das hat wunderbar der Ludwig Thoma eingefangen, also der Vertreter vom chemischen Dung sozusagen, Düngemittel, die wollen jetzt die Bayern da belehren und halt schauen, dass die den letzten Ertrag da rauskriegen. Und das ist sowas. Die bayerische Wirtschaft ist nachhaltig noch zu der Zeit. Und jetzt kommen die Preußen und schmeißen die Chemie da ein.
Haben wir da schon im 20. oder nur im 19.
Jahrhundert? 19. Jahrhundert. Also das ist alles so nach 1871. Mhm. Und da schreibt er auch, das ist ja die Zeit, über die der Thomas dann da schreibt. Die gute alte Zeit, wie man gesagt hat.
Meischel war's.
So ein bayerisches Amtsgericht, wo die Madeln noch resch waren und die Buben anständig und das Bier noch braun.
Wo du anständig mit 40er Herzinfarkt gekriegt hast, ja, und dann warst du mit dem
Begründen. Gibt es doch diesen schönen Vorspann von dem Lohmeier-Stücken Amtsgericht Bayern. Aber
zurück zum Dung-Dantler aus Weißen.
Ja, und das waren dann sozusagen jenseits der Kriegserlebnisse, die insofern positiv waren, weil sich halt da eine Kameradschaft zwischen Nord- und Süddeutschen außerkristallisiert hat, gibt es jetzt diese Seite, wo man halt sagt, jetzt kämen diese scheiß Gescheithaferl daher und wollen uns erzählen, dass wir so, wie wir wirtschaften, dass da halt ein einen Dung im Stall holst und das da rausfasst und den Misthaufen und jetzt warte, das alles nichts mehr wert, jetzt müssen wir da Chemie reinschmeißen. Also da ist von bayerischer Seite das Stereotyp bräuchisches Gescheithaferl, das aber trotzdem vom Kern der Sache nichts versteht. Wunderbare Szene bei Ludwig Thoma, wo ein aus Norddeutschland stammender Beamter im Stall steht und dann über ein Rindviech, das da drin ist, sagt, diese Kuh hat ein schönes Euter. Und der Bauer sagt, na, dann langst du mal hier und melkst du mal da und wirst schon sehen, was da rauskommt. Weil es ja keine Kuh war, sondern ein Stier. Also das ist, wie gesagt, schön, Stereotyp. Preisen.
Ach, ist ja dieser Gegensatz Land und Stadt dann gleich.
Auch, ja, genau. Also große Klappe, Mords auftreten, aber eigentlich nichts dahinter.
Und halt einfach ganz fremd und ganz anders,
ganz als
die wir sind.
Ja, genau. Und es gibt aber übrigens, das kann jetzt da auch schön überleiten, es gibt von diesen Aufklärern, die jetzt wirklich kein gutes Haar lassen an Bayern und auch ignorieren, dass es eine katholische Aufklärung gibt. Es gibt nicht nur evangelische, sondern eine katholische. Also das wird aber wirklich ignoriert. Und die hassen vor allen Dingen das religiöse Brauchtum und sagen, die Bayern sind alle blöd, weil sie nicht in die Schule gingen und keine gescheite Ausbildung haben, wo ein bisschen was dran ist, weil die höheren Schulen bei uns ganz langsam erst ins Land gesickert sind. Ich erzähle immer die Geschichte, Bayerischer Wald, erste Gymnasialgründung Zwiesel 1964. Gell? Das ist ziemlich spät. Also da ist was dran, weil man vom System her, heute ist Bayern, ist noch eher eine agrarische Gesellschaft mit Industrieinseln und das Preußen ist schon eine Industriegesellschaft. Und nur, ich habe mir da zwei Zahlen schnell aufgeschrieben und mitgenommen, 1907 hat Preußen 1,2 Millionen Betriebe.
Cool.
Bayern hat 290.000.
Oh, das ist durchaus ein wirtschaftliches Gefälle hier zu spüren.
Preußen hat 6,3 Millionen Industriebeschäftigte, Bayern hat 1 Million Industriebeschäftigte. Also da sieht man auch, was das für eine Riesengroßmacht war. Und das war halt auch David gegen Goliath. Und der Bayer ist aber dann so, ich glaube, das ist schon so ein Charakterzug, dass man eigentlich lieber auf der Seite von den Kleinen ist, aber dann unwahrscheinlich bistig sein kann. Und auch widerständig sein kann.
Adelbeißer, wie wir wissen.
Ja, adelbeißerisch. Und das schaut man sich auch bis zu einem gewissen Grad an, aber dann springen zuerst einmal die unsichtbaren Taschenmesser in der Hosen auf.
Und dann werden wir schon schauen, wo der Badlern muss.
Genau, und dann geht das dahin.
Und dann macht man die Preisen auch noch katholisch.
Ja, was manchmal vorgekommen ist übrigens, aber eher in die österreichische Richtung, weil Österreich war auch dem Protestantismus sehr nah und das hat sich irgendwo da aufgehört, wo dann ein Habsburger eine bayerische Prinzessin geheiratet hat, also wirklich.
Aber ist das schon die Zeit, weil es gibt ja den berühmten Ausdruck des Saupreißen, den sagt man halt leicht vor sich hin, eher mit so einem Schmunzeln, aber es gibt eine Zeit, wo die Betonung wirklich auf das Sau gelegen ist.
Der Saupreis ist eben das, da kommen die Vertreter und Geschäfteln umeinander und wollen vor allen Dingen halt die Schweinefleisch nach vorn bringen. Bayern war eher auf die Rinderzüchtung aus und das ist ja dann der Saupreis, der einfach sein Zeug verkauft, sein Sau verkaufen will und das Saufutter und die Sautung und das ist es. Und das Ganze kriegt dann im Ersten Weltkrieg wieder zwei Seiten, die wir eigentlich schon angesprochen haben. Also auf der einen Seite kommt man sich im Krieg näher und hat jetzt diese bayerischen Oberbefehlshaber plötzlich. Gibt's ein wunderbares Dokument, auch im Museum der Bayerischen Geschichte, ist oder so Kriegskarten gegeben, weil es auch noch im Ersten Weltkrieg war da nicht jeden Tag ein Gefecht, die sind ja eher, haben sie ja wieder in die Gruben gelangweilt, weil wo noch nichts los war. Also haben die Karten gespielt, das ist damals der Schafkopf populär geworden, gegeben hat es noch schon früher. Und das fördert man auch und gibt dann die Soldaten halt die Schafkopfkarten aus. Jedes Jahr Sonderkarten. Und bei der Karte 1918 hat man, weil die Könige im Spiel, da hat man reelle Gestalten hergenommen. Da hat die höchste Karte war der Schenkini, das war der Kaiser und dann der andere Kini war der König von Bayern und so weiter, Baden und Württemberg und was weiß ich. Und da haben die noch vor Kriegsende, haben die aus dem Kartenblatt den Wilhelm II. Rausgenommen und haben ihn ersetzt mit dem schon genannten Prinz Leopold von Bayern, weil die einfach alle miteinander, alle Deutschen wollten, dass der Krieg jetzt einmal endlich aufhört. Und zutraut haben sie das nicht dem Willi, sondern zutraut haben sie es dem bayerischen Prinzen, weil er der auch diesen Sonderfrieden mit Russland von Brest-Litovsk ausgehandelt hat. Gell?
War er dann nach dem Ersten Weltkrieg vorbei mit dem Kaiserreich? Jetzt hat sich Bayern zumindest, was das Monarchische angeht, nicht mehr unterordnen müssen. Mhm. Wie war denn das Verhältnis dann von den Bayern und den Preußen?
Es ist noch schlimmer geworden, muss man dazu sagen. Weil in der Weimarer Republik, die mag sehr demokratisch gewesen sein, aber sie war total zentralistisch. Also wir haben ja vorher, also ich sage immer, mir halt, Sie sehen, die identifizieren mich. Und ich kann aber auch in wissenschaftlicher Distanz wieder zurücktreten. Aber da muss ich jetzt wirklich sagen, also wir haben ja schon im Kaiserreich diverse Rechte verloren oder einfach aufgrund der Lethargie der Wittelsbacher nicht wahrgenommen. Das muss man auch sagen. Der Ludwig III. Ist eine Pfeife, der da dran ist. Und aber man hat immer noch sozusagen sein Eigenleben gehabt. Und das Eigenleben, die Eigenrechte, die da sind, die werden von der Weimarer Republik kassiert. Also die ist total zentralistisch. Das führt zum Wadelbeißer-Reflex, den Sie schon angesprochen haben, wo man quasi sagt, wir setzen, also in Berlin haben da damals die Sozialdemokraten regiert und in Bayern hat man dann gesagt, wir setzen diesem Sozi-Saustall die Ordnungszelle Bayern gegenüber, wo es eine sehr erfolgreiche Maßnahme war, weil die ganzen Nazis und Pränazis hat man sich damit ins Land gezogen, sozusagen. Und also da ist der Gegensatz militant und es gibt da bayerische Ministerpräsidenten wie den Kahr, die die erste passende Gelegenheit, wenn man gekriegt hätte, sich selbstständig zu machen, die sich aus der Weimarer Republik verabschiedet haben. Das war nicht gut für das Land, was da abgelaufen ist, muss man sagen. Aber dadurch verschärft sich dieser Gegensatz, der aus dem Ersten Weltkrieg schon ein bisschen da ist, weil man nämlich gesagt hat, und nicht zu Unrecht, dass man von dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen in Norddeutschland profitiert hat. Logisch, weil da die Rüstungsindustrie ist. Gell? Ich sag nur,
die liefern die Waffen und die genau. Bayern das Menschenmaterial, wie man dieser wunderschöne Ausdruck.
Die Nahrungsmittel. Und man sagt halt dann, verdammt, wir haben wir selber nicht frei und jetzt müssen wir, das Name sehen wir es jeden Tag, die Nahrungsmitteltransporte nach Norden. Und da ist wunderbar zu sehen, weil es gibt zwar auch schon die Karikatur, es gibt das Vorurteil der Preußen gegenüber Bayern, dass er sagt, die Bayern schwelgen, fressen, saufen und geben da aber nichts her. Gibt nichts her für die armen deutschen Landsleute. Und umgekehrt ist die Karikatur, dass eine preußische Familie, die als Touristen in Füssen sind, dass die fressen und saufen, wo es hergeht. Und draußen stehen die Notleidenden in Bayern und schauen durchs Fenster rein. Also genau quasi zusammenpassend die Geschichte. Und also da entsteht dann tatsächlich richtiger Hass, der wird ein bisschen abgemildert oder wird tüchtig abgemildert, muss man eigentlich sagen, durch die Kriegskameradschaft gibt es wunderbare Geschichten, auch, dass die preußischen Generäle kommen und halt die Soldaten fragen, wie es ihr geht. Und der bayerische Soldat sagt, frisches paar Segel, warte mal nicht schlecht, weil ich in dem alten schon drei Löcher drin habe. Und der konsternierte preußische General dann da steht und sagt, wir haben ja irgendeinen Dolmetscher, der muss aber nicht bösartig. Ja.
Sie haben jetzt schon die Nazis angesprochen, es kommt ja dann nach dem Kaiserreich und der Weimarer Republik die scheußlichste Variante des Reichs, totaler Krieg. Es gibt jetzt wieder ein geeintes Deutschland, eine Nation und so Blut und Boden und so weiter. Ist da noch was zu spüren oder ist da in dem Fieberwahn des Faschismus überhaupt, wird das ad acta gelegt, dieser Preußen-Bayern-Gegensatz?
Also unterschwellig ist das schon da, obwohl man natürlich sagen muss, dass ja der NS von München ausgeht, ganz klarerweise. Wir haben zwar den Hitler 23 weggesperrt, aber in Luxussaft und nur kurze Zeit. Also mir hätten wir die Chance gehabt, dass wir das eigentlich, bevor es überhaupt losgegangen ist, unterbinden. Aber das fällt natürlich jetzt in der Bevölkerung draußen schon auf, auch, dass da viele Norddeutsche, übrigens auch viele Österreicher da drin eine Rolle spielen.
Unter anderem der Österreicher Adolf Hitler.
Genau, ja. Die sich aber, wenn sie da denken, die das schon raffiniert gemacht haben, weil in seiner Anfangsphase, wo Norddeutschland noch nicht so im Sinn gehabt hat, rennt er ja auch in der Lederhosen übereinander und gibt sie alpenländisch und so weiter. Das ändert sich dann später. Aber man hat also unter der Bevölkerung hat man das schon wahrgenommen, dass jetzt da ja, dieser preußische Zungenschlag da auch eingekehrt, dieses Schnarrende, was der Süddeutsche nicht mag. Es merkt sich genauso wenig, wie man es mir merkt. Und das hat man vorher auch schon die Wittelsbacher vorgeworfen, dass die plötzlich mit dem Wilhelm II-Bart übereinander reden. Mhm. Das sind so die Kennzeichen, wo man sagt, hey, es passt euch da, das wollen wir nicht, weil wir sind wir mir. Und also insofern ist das zumindest unterschwellig vorhanden, und ganz nach oben kommt es wieder nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil dann kämen die Reflexe, am schönsten in Österreich nachzuvollziehen, da ist er am reinsten da, der Reflex, dass man, dass die Wiener jetzt plötzlich wieder Dialekt rennt, das war in Wien schon abgekommen, weil man sich von den Deutschen abgrenzen.
Von die Piefke.
Von die Piefke. Und weil dann natürlich auch diese Legende kommt, aus Österreich, ja, wir waren eigentlich gar nicht dabei, wir sind mal besetzt worden, und die haben Heldenplatz jubeln, sind lauter Eingefahrene.
Alle waren plötzlich im Widerstand gewesen.
Freilich, ja, genau. Und in Bayern ist das aber auch so ein ähnlicher Reflex, dass man jetzt sagt, ja, wir haben mit dem ganzen Scheiß eigentlich nichts zum tun, wir sind besetzt worden und gezwungen worden, und aber wie gesagt, keine Nazis.
Es war überhaupt keiner, es war erstaunlich, ja. wie überhaupt, es waren null Nazis plötzlich da.
Es muss ein Volk von Widerstandskämpfern gewesen sein.
Wahnsinn, wie sie diese Handvoll Faschisten durchsetzen haben können, es ist wirklich unerklärlich.
Aber man kann es ein bisschen doch verstehen, dass man, dass halt jeder sagt sozusagen, nein, wir waren es nicht. Das zieht dich halt selber ein bisschen raus aus der Chance.
Ich habe ein, es sind ja dann viele Preußen nach Bayern gekommen, auch aus Fluchtgründen, zum Teil auch viele Schlesier nach Bayern, haben dann auch dort Ämter besetzt natürlich, weil es muss ja viel neu besetzt werden, es sind ja viele gefallen. Und ich habe ein Spottgedicht gefunden, es ist unbekannt, von wem es geschrieben ist, soweit ich das sehe, entstanden relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern. Das heißt, Lobgedicht für die Preußen, gewidmet den tapferen Preußen für ihre dankbare Hilfe in Bayern. Und auch da wird sie lustig drüber gemacht, dass am Schluss keiner ein Nazi gewesen ist. Da heißt nämlich, unsere Farbe ist blau-weiß, unser Feind, das ist der Preis. Ob aus Schlesien, aus Berlin, keiner hat Heil Hitler geschrien. Keiner war Parteigenosse, doch jetzt haben's die große Gosche. Nie waren sie bei der Partei, schallt durchs Land nun ihr Geschrei. Und sie sagen treu und bieder, wir waren früher Logenbrüder.
Ja, das ist ja genau auf den Punkt gebracht, was ich vorher gesagt habe, sozusagen von der eigenen Seite sozusagen die Schuld wegschirmen. Es hat schon Erscheinungen gegeben. Es gibt da ein sehr schönes Gedicht von Max Peinkofer, der sich darüber lustig macht, dass die ganzen Preußen in den Bayerischen Rundfunk so einsickern und dass plötzlich kein süddeutscher Anlaut mehr erlaubt ist. Und das hat diesen Hintergrund, dass die es gibt da so eine Theaterordnung für korrektes Hochdeutsch, die auch irgendwie aus der Zeit 1870 ist, und die hat man tatsächlich dann nach dem Krieg den Rundfunkmitarbeitern vorgeschrieben, um einen Dialekt da rauszubringen. Dann da.
Aber es ist ja mit dem Zweiten Weltkrieg nur eine grundsätzliche Umwälzung gekommen. Vorher haben wir diese kulturellen Unterschiede gehabt, und in der Mentalität, da gibt's den Preußen im Norden, Eis, und unten im Süden das Feuer, der Bayer. Und jetzt nach dem Krieg ist plötzlich eine West-Ost-Unterscheidung, die nicht mehr wirklich kulturell und mentalitätsmäßig, sondern politisch begründet ist. Im Westen der kapitalistische Wessi, im Osten der kommunistische Ossi. Hat da Bayern-Preußen diese Animosität, dieser Gegensatz überhaupt nur einen Platz gehabt?
Also politisch auf alle Fälle, das sieht man ja auch, dass man das schon gepflegt hat, dass die CSU sich natürlich schon als bayerische Partei da immer wieder in Szene setzt und
bis heute, ja.
Bis heute, und das als Kampfmittel entsprechend verwendet. Zum Teil ganz klug, weil man halt auf die Art und Weise seiner eigenen Benachteiligung halt immer was raushält. Das ist ein Reflex, den gibt es innerbayerisch, die Franken sind der Meister. Die eigene Benachteiligung immer nach vorne zu bringen und dann entsprechend Zuschüsse da herauszuziehen. Also insofern ist das da. Persönlich kann ich da eine Anekdote erzählen, weil man dann natürlich schon, also in meiner Jugend oder Kindheit in die 70er Jahre, hat man schon natürlich ein Problem gehabt, dass diese Animosität gegenüber die Preußen schon noch da war. Dass halt einmal der Vater gesagt hat, der Saupreis oder so Geschichten. Geschichten. Und bei uns ist dann plötzlich eine Familie zugezogen. Das war im kleinen Hengersberg noch so eine Sensation, dass da einer zugezogen ist sozusagen. Das war nicht so häufig. Das ist dann erst mit den Gastarbeitern gekommen. Da haben wir also ein urbayerisches Relikt natürlich im Django Asyl hervorgebracht dann. Aber da war es so, dass man gesagt hat, ah, das ist jetzt einer, der redet so komisch Hochdeutsch. Das muss eigentlich ein Preis sein. Und dann war einer... Und dann war einer von meinen Freunden hat dann gesagt, ja, aber mein Vater redet ja auch so, das muss dann eigentlich doch auch ein Preis sein. Aber der ist immer schon da gewesen, ich kenne den nur so. Und da hat man dann gesehen, ja, also so ganz kannst du das nicht mehr, kannst diese Klischees jetzt nicht mehr umsetzen. Gell? Da geht es ein wenig hin und her.
Ich habe auch schon immer das Gefühl gehabt, ich bin ja kein Kind der 70er, sondern der 90er und der Nullerjahre. Und wann der Bayer auf den Preis schimpft, dann auch wieder Österreicher über den Beef geht, dann eher so aus historischem Pflichtbewusstsein, so ab und zu muss dann aussehen. Richtige Feindseligkeit spüre ich eigentlich nimmer.
Nein, es ist ja so, also wie gesagt, ich kenne schon noch die Vorbehalte. Wir haben das, und das hat sich bei uns stark mit der Sprache verbunden. Wir haben einen Deutschlehrer gehabt am Gymnasium in Niederolda. Und der hat von uns verlangt, die anderen nicht, war völlig wurscht, wie du jetzt da geredet hast, war eine sehr liberale Klosterschule, und der hat aber plötzlich von uns verlangt, dass wir Hochdeutsch reden. Und dann hat...
Standarddeutsch.
Und dann hat der mit uns den ja ganz wunderbaren Hauptmann von Köpenick gelesen, der eigentlich eher Bayer ist. Also der Hauptmann von Köpenick muss bayerische Wurzeln gehabt haben, behauptet jetzt einmal, weil er so schön widerständig ist und auch raffiniert. Und der hat mit uns das gelesen, was uns eigentlich recht gefallen hat. Aber dann hat er auch noch verlangt, dass wir mir diese Zitate des Berlinerischen da entsprechend bringen, und dann ist die ganze Schulklasse umgeschwappt, und dann ist der Hauptmann von Köpenick im Unterricht simultan ins Bayerische übersetzt worden. Und da haben wir dann schon gesagt, dieser Saupreis, dieser Greisliche, was bellt sich denn der überhaupt ein? Nur das Schlimme war dann auch, dass sich der als Münchner entpuppt hat, der eigentlich noch Dialekt hätte sprechen können, aber halt jetzt uns dieses Standarddeutsch, Norddeutsch angehaucht vermitteln wollte. Also da hat es das noch gegeben. Ansonsten muss ich sagen, in meiner beruflichen Erfahrung, ich bin ja viel unterwegs und komme viel, weil das eigentliche Preisen gibt es ja gleich nicht mehr. Gell? Das ist ein großer Teil.
Das eigentliche Bayern auch nicht.
Das eigentliche Bayern gibt es eigentlich schon. Wir sind mal vom staatlichen Kern her sehr fest seit 1500 Jahren und in der neuen Form mit Franken und Schwaben immerhin auch schon seit über 200 Jahren fest. Und aber die Preußen ist ja als Staat verschwunden. Da ist ja nur noch das Rest jetzt, also auch erst seit der Wiedervereinigung, dass halt das Brandenburg wieder dabei ist. Aber das ist auch nicht ganz Preußen, das war riesig. Gell? Aber man kommt halt schon mit den Leuten dann zusammen, die man mir so großzügig, ja, schau, unter Preußen auch subsumieren würde. Zum Beispiel die Rheinländer dann. Gell? Ich habe viele rheinländische Kollegen, wo ich aber dann im Gespräch festgestellt habe, Mensch, es ist ja, die haben ja genau denselben Humor wie mir. Es gibt's ja eigentlich gar nicht. Gell? Und dann habe ich mir das selber ein wenig zusammengereimt und habe gesagt, das sind lauter Katholiken. Und dieser besondere Humor hängt schon stark mit dieser katholischen Lebenswelt zusammen, die jetzt bei euch, bei den ganz Jungen, stark in den Hintergrund treten ist, aber bei uns natürlich schon da ist. Und da ist bei diesen internationalen Zusammenkünften ist dann eins zu bemerken, und das ist für mich immer faszinierend, dass sie ganz selbstverständlich, ohne dass das jetzt wirklich hundertprozentig weißt, wer sie zusammentut in diesen Gremien, sind die Österreicher, sind die Bayern und sind die katholischen Rheinländer. Und da sieht man es dann noch, und das ist nicht super.
Jetzt Schlussplädoyer, Sie als Angeklagten und als Vertreter des Bayerntums an sich, ist der Preußenhass überwunden?
Der Preußenhass ist überwunden, darf ich sagen, aber wenn man brauchen kann, schaut es nicht, wenn man darüber weiß.
Und ich ende noch mit einer persönlichen Anekdote. Ich habe neulich meine Tante gefragt, die ist ganze Österreicherin, wie sie denn zu die Beef gesteht. Und sie hat gesagt, im Grunde ist ihr noch keiner negativ aufgefallen, außer im Urlaub, da stören sie. Und dann habe ich nachgefragt, woran das liegt. Weil im Italienurlaub, wenn die Österreicher in der Früh ihr Liege besetzen wollen, verbotenerweise, dann war der Beefke schon da.
Oder sein Handtierl.
Genau. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt, liebe Leute. dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als bis zum nächsten Mal. Wir kommen wieder und bis dahin, wenn ihr am Preisen seht, seid freundlich.
Servus, pfiat euch.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche: Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept: Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion: Johannes Munzinger. Produktion: Anja Kurz. Sprecherin: Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.